Als Adam und Eva vor dem Sündenfall im Garten Eden waren, hatten sie alles, was sie brauchten. Gott selbst hatte die Erde geschaffen und sie war so gut und so herrlich, wie wir sie uns heute wünschen würden. Aber wahrscheinlich könnten wir nicht mal in unseren kühnsten Träumen uns vorstellen, wie gut es war. Es gab keine Krankheit, es gab keinen Sonnenbrand, es gab Früchte und Essen ohne Ende und es gab keine Würmer und Maden, die es verdorben haben. Die beiden konnten Arbeit mit voller Freude machen, ohne dass es mit Not verbunden war. Sie konnten alles ungetrübt genießen und hatten eine komplett ungetrübte Beziehung zu Gott. Adam und Eva hatten wirklich alles, was sie brauchten. Denn Gott ist gut und er hat ihnen alles gegeben, was sie zum Leben brauchten, und zwar im Überfluss. Wenn wir heute vor Adam und Eva stehen würden, würden wir da nicht gerne sagen, warum um alles in der Welt habt ihr von der Frucht genommen? Warum habt ihr euch von Satan überreden lassen? Ihr hattet doch alles. Es war doch mehr als genug. Aber trotzdem ließen die beiden sich verführen. Sie ließen sich berauben. Und wie ihr aus den letzten Predigten aus dem ersten Buch Mose wisst, führte dieses Misstrauen Gott gegenüber zum tragischsten Tag der Weltgeschichte, dem Sündenfall. Und vielleicht ertappen wir uns dabei zu denken, wenn ich alles so perfekt gehabt hätte von den Umständen, wenn ich ohne jede Anstrengung hätte arbeiten müssen, und dann noch diese Gemeinschaft mit Gott. Ich hätte bestimmt nicht von der Frucht gegessen. Das Problem daran ist, als Christ lebst du dein Leben sogar noch besser als das im Garten Eden. Das ist eine steile Aussage. Wie bitte soll das denn möglich sein? Du hast Probleme, die Arbeit ist hart, diese Welt ist ein hochexplosiver Ort, der uns gefühlt jeden Moment um die Ohren fliegen könnte. Das Leben ist hart und mit Sünde befallen und belastet. Und so oft denken wir haben doch gar nicht, was wir brauchen eigentlich. Wir kämpfen jeden Tag, ja, auch in unserem geistlichen Leben kämpfen wir gefühlt an jeder Front. Wir fühlen uns schwach, kraftlos, nicht ausgerüstet. Und stehen manchmal wie ohnmächtig vor den Herausforderungen des Lebens. Und dann kommen die Stimmen von überall in dieser Welt, die uns leise oder ganz laut zuflüstern, du brauchst mehr. Du brauchst noch was extra. Jesus reicht nicht aus. Der hilft dir nicht bei allem. Du brauchst noch dieses extra oder das extra. Du musst noch mehr deine eigenen Werke einbringen. Du musst Gott gute Taten vorweisen. Du brauchst noch diese extra Lehre. Das einfache Evangelium reicht gar nicht aus. Du brauchst diese Therapie. Jesus kann dir nicht ganz helfen. Du musst dir selbst helfen, dich selbst lieben, dich selbst erstmal akzeptieren. Jesus reicht da nicht. Du musst dich selbst finden, mit dir selbst ins Reine kommen. Jesus kann das nicht komplett. Du musst das Gesetz noch einhalten, um gerecht zu werden. Du brauchst noch Sakramente, um gerecht zu werden. Du musst Gott noch zufriedenstellen. Du musst ein komplett perfektes Leben führen, ein sündloses Leben vorweisen. Du brauchst großen Glauben, du glaubst nicht genug. Du brauchst diese extra Lehre, die anderen nicht verstehen. Du brauchst gute Umstände in deinem Leben. Jesus reicht nicht. Du brauchst eine bessere Frau, liebere Kinder, ein höheres Gehalt, ein größeres Haus, eine bessere Regierung, einen netteren Chef, nettere Geschwister in der Gemeinde. Jesus reicht nicht ganz. Und ich könnte hier jetzt mit der Liste fortfahren und nach 60 Minuten wäre ich immer noch nicht fertig. Aber ich glaube, ihr wisst alle, in welche Richtung das Ganze geht. Es gibt fast keine Situation, wo wir bewusst oder unterbewusst sagen könnten, Jesus reicht nicht ganz aus. Ich brauche hier noch ein kleines Extra. Und so flüstert uns Satan von außen oder von innen durch unser sündiges Fleisch ein, es reicht nicht ganz. Hier noch ein kleines Extra, dort noch ein winziger Zusatz. Und so fing die Verführung bei Adam und Eva auch an. Und so heute sieht das Ganze nicht anders aus. 1. Mose 3, es kommt euch bekannt vor, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen sollt? Und so flüstert er dir heute zu. Jesus soll wirklich für alles ausreichen? Also wirklich alles? Aber Gott selbst zeigt in seinem Wort Folgendes auf. Jesus Christus, er ist alles, was du brauchst. Und um dich in dieser Wahrheit zu stärken, damit du gegen die Philosophien der Welt angehen kannst, damit du ihnen nicht auf den Leim gehst, dich nicht berauben lässt, werden wir uns heute durch den Kolosserbrief genau das ansehen. Denn wenn Jesus Christus dich gerettet hat, wenn er dir neues Leben gegeben hat durch die Macht Gottes, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass du etwas mehr brauchst. Der heutige Bibeltext wird dir klar beweisen, dass es keinen Sinn macht, dass du mehr benötigst. Jesus Christus reicht völlig aus. Zuerst werden wir uns nochmal mit Kapitel 2, Kolosser 2, die Verse 4 bis 10 beschäftigen. Das war der Inhalt der letzten Predigten, ist lange her, aber es ist wichtig, das in die Erinnerung zu rufen, denn das Argument, was Paulus ab Vers 11 bringt, baut er auf das, was er in 4 bis 10 schon gesagt hat. Und das ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, denn das Ganze muss uns vor Augen gemalt werden, warum Paulus auf die Gefahr der Verführung mit dem Werk Jesu Christi antwortet. Wir gehen diese und nächste Predigt, nächste Woche, in 4 Schritten durch diese Predigt. Diese Woche, diese Predigt, 2 Schritte. Der erste ist, wirklich nur Jesus Christus? Das ist unser erster Punkt. Wirklich nur Jesus Christus? Frage. Zweiter Punkt, wer hat deine Sünden weggenommen? Nur Jesus. Das ist dann der Vers 11. Lasst uns gemeinsam aus Gottes heiliger Schrift lesen. Schlagt bitte eure Bibeln auf. Wir sind in Kolosser 2 und ich werde heute aus der Esra-Bibel lesen, aus der ESB. Ihr habt alle die Logbücher bekommen. Ich habe leider vergessen, euch zu sagen, bringt sie mit, aber nächstes Mal könnt ihr das machen. Und wir lesen gemeinsam Kolosser 2, die Verse 4 bis 12. Dies sage ich, damit niemand euch betrüge durch Überredungskunst. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, bin ich doch im Geist nach mit euch zusammen. Wobei ich mich freue und eure Ordnung sehe und die Festigkeit eures Glaubens an den Gesalbten. Der Gesalbte ist hier Christus. Wie ihr also den Gesalbten Jesus, den Herrn, aufnahmt, so wandelt in ihm. Wobei ihr in ihm eingewurzelt und aufgebaut und im Glauben festgemacht seid, so wie ihr gelehrt worden seid, überfließend in Danksagung. Seht, dass niemand sein wird, der euch als Raub wegführt durch die Philosophie und nichtigen Betrug nach den Überlieferungen von Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach dem Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr besitzt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer nicht mit Händen gemachten Beschneidung, durch das Ausziehen des Fleischesleibes, durch die Beschneidung des Gesalbten, als ihr in der Taufe begraben wurdet mit ihm, in welchem ihr mit auferweckt wurdet durch den Glauben an die Wirkmacht Gottes, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Paulus erschrieb diesen Brief an die Kolosser. Und sie waren ja in einer konkreten Gefahr, nämlich durch die griechischen Philosophien und andere Einflüsse. Diese Gedankengüter wollten, dass sie denken, Jesus Christus, Gott, reicht nicht komplett aus. Auf der einen Seite waren dort die Judaisten. Die waren der Meinung, dass man erst Jude werden muss, das Gesetz halten soll, sich beschneiden lassen muss und dann erst die Segnungen durch Jesus Christus bekommt. Kurz gesagt, du musst das Gesetz halten, dich beschneiden lassen, als Vorbedingung Christ zu werden. Also Jesus plus diese Sachen, dann bist du ein wahrer Jünger Jesu. Oder auf der anderen Seite waren die Philosophien, die unterschiedliche Einflüsse hatten. Du musst deinen Körper knechten. Du musst noch bestimmte religiöse Feste halten. Du brauchst besondere Offenbarungen. Oder sie lehnten die Gottheit Jesu ab. Oder sie lehnten ab, dass Jesus wirklich Mensch war. Du brauchst also Jesus plus diese besondere Lehre. Das waren die griechischen Philosophien. Das Ausmaß dieser Meinung war sehr hoch, aber alles das hatte das gleiche Ziel. Jesus reicht alleine nicht mehr aus. Es war nicht mehr Jesus Christus, Gott, Mensch, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Es brauchte noch diesen und jenen Zusatz. Und ab Kapitel 2, Vers 16 geht Paulus noch konkreter auf die ganzen Umstände ein, gegen die er hier angeht. Wir wissen, es war diese konkrete Gefahr, in der die Gemeinde stand. Und Epaphras, er nahm die lange und gefährliche Reise zu Paulus auf sich. Er saß in dem Moment ja im Gefängnis. Und er als Gemeindeleiter musste sich und wollte sich Rat von Paulus holen, um die Gemeinde zu beschützen. Denn auch Epaphras als Gemeindeleiter wusste, es würden reißende Wölfe kommen und sie würden die Herde nicht verschonen. Und er als Aufseher hatte die Aufgabe, auf diese Herde Acht zu haben. Er wusste auch, dass es sogar möglich war, dass Leute aus der eigenen Gemeinde aufstehen würden und sie würden falsche Dinge reden und sie würden versuchen, die Gemeinde hinter sich herzuziehen. Und auch Paulus wusste darum, weil er selbst hatte das den Ephesern in der Apostelgeschichte schon klar gemacht, dass es so passieren würde. Das hilft uns, die Einstellung der beiden Männer gut nachzuvollziehen. Sie waren aufs Äußerste besorgt um die Gemeinde. Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Christus, er hatte sich doch mit seinem eigenen Blut hingegeben für die Gemeinde und sie sich erworben. Und diese Brüder, sie scheuten keine Kosten, keine Mühen, nicht mal ihr eigenes Leben, um die Gemeinde zu warnen, um sie zuzurüsten und sie in die richtige Richtung zu leiten. Schaut mal in Kolosser 2, Vers 4. Kolosser 2, Vers 4. Da sagt er, dies sage ich, damit niemand euch betrüge durch Überredungskunst. Nochmal, das war der Grund seiner Deutlichkeit. Geschwister, lasst euch nicht verführen. Hier steht so viel auf dem Spiel. Und ja, bei Adam und Eva waren es auch nur Worte. Es waren nur Worte Satans. Eine kleine Frage, die alles ins Unglück stürzte. Paulus, er wusste auch, dass die Gemeinde gerade noch klar stand. Aber woran stand sie oder worin stand sie denn klar? Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr also den gesalbten Jesus, den Herrn, aufnahmt, so wandelt in ihm, wobei ihr in ihm eingewurzelt und auferbaut und im Glauben festgemacht seid. Hier macht er das deutlich. Sie sollten so wandeln, wie sie ihn aufgenommen hatten. Seht ihr das im Text? Wie sie ihn aufgenommen hatten. Aber wie hatten sie ihn denn aufgenommen? Und das haben wir im ersten Kapitel schon in so vielen Predigten gesehen. Sie hatten Jesus Christus durch das Evangelium aufgenommen. Und zwar als Gott, als Schöpfer und Erhalter, der in allem der Erste ist, als den Urheber der neuen Weltordnung, als Friedensstifter zwischen Gott und Mensch. Sie hatten ihn aufgenommen als denjenigen, der sie aus der Herrschaft der Finsternis rausgerissen hatte, indem sie die Erlösung gefunden hatten, indem sie die Vergebung ihrer Sünden hatten. Und in Kolosser 2, Vers 7 sprach er davon, dass sie, wir haben es eben gelesen, gewurzelt, auferbaut und gefestigt sind im Glauben. Das war schon abgeschlossen. Sie, die Gläubigen, waren schon in ihm verwurzelt, aufgebaut. Diejenigen, die von euch schon mal ein gebrauchtes Auto gekauft haben, können das vielleicht nachvollziehen. Du stehst beim Verkäufer, du weißt, es ist ein älteres Auto. Ja, da fragt man sich schon, was muss da jetzt alles noch gemacht werden? Ja, vielleicht sind die Bremsen runter, die Querlenker sind ausgeleiert, die Federung ist gebrochen, AGR-Ventil ist verrußt, ja, die Reifen haben kein Profil mehr, Roststellen fressen sich durch, Zahnriemen, Wasserpumpe ist schon längst von den Kilometern drüber. Aber dann stehst du beim Verkäufer und er zeigt dir die ganzen Rechnungen, die aktuell sind, wo drin steht, er hat es alles schon gemacht. Und du bist wesentlich beruhigter. Warum? Nun, du weißt, es ist alles schon abgeschlossen. Du musst nichts mehr machen lassen. Es ist komplett bezahlt, es ist fertig. Und in dieser Art und Weise hält er den Geschwistern hier vor Augen, es ist schon erledigt. Es ist schon erledigt. Hier nochmal die Erinnerung. Denkt mal daran, so habt ihr Christus aufgenommen. So wie Adam und Eva besser darüber nachgedacht hätten, hat uns Gott jemals etwas Gutes vorenthalten? Wem haben wir das Ganze hier eigentlich zu verdanken? Aber worauf war diese Antwort des Paulus hier nochmal? Es war auf die Frage, reicht wirklich nur Christus? Die Antwort, die Paulus hier bringt, ist auf diese Frage. Reicht wirklich nur Christus? Das ist, wovon er hier in dem Abschnitt in Kapitel 2 warnt. Lass dich nicht verführen. Denk daran, die Verführung ist real. Sie kann von außen kommen oder sie kann sogar von innen herauskommen. Weiter hatte er uns aufgezeigt, Paulus uns aufgezeigt, dass unsere Verteidigungsanlage dagegen stehen muss. Bleib in der Gemeinde, bleib mit den Geschwistern zusammen. Es ist die Gemeinde, die gemeinsam gegen den Feind und die Verführung angeht. Ihr Lieben, das ist so wichtig. In Kolosser 3, Vers 16 macht er das schon deutlich, wie die Geschwister das untereinander tun sollen. Und das ist nur eine der vielen Stellen, wo das Neue Testament uns dazu auffordert und ermutigt, als Gemeinde, als Geschwister zusammen dagegen anzugehen. Wir brauchen uns gegenseitig. Dieser Aspekt von Ermutigung, von Ermahnung, von Erinnerung an das Werk unseres Herrn Jesus Christus passiert nicht als Einzelkämpfer zu Hause, sondern in der Gemeinde. Das ist, was er hier meint. Und genauso wie Raubtiere in der Wildnis jagen, so handelt auch Satan. Einzelne werden von der Herde getrennt und wenn sie sich immer weiter entfernen, verführt Satan sie. Und deswegen sagt er, eure Ordnung und Festigkeit ist gut. Er sieht das in der Gemeinde, dass sie zusammenstehen. Sie waren fest im Glauben an Christus. Und dann sollten sie dankbar sein, denn diese Dankbarkeit war das Abwehrtraining. Es stand so viel auf dem Spiel. Die Verherrlichung Christi, die Freude im Leben stand auf dem Spiel und sogar der ewige Lohn. Und all das, alles das wirfst du in die Waagschale, wenn du vergisst, dass wirklich ein geistlicher Kampf stattfindet. Das ist so fahrlässig. Wie wenn du im Sommer in Brandenburg durch die Wälder gehst und eine glühende Zigarette in den Wald wirfst. Am Anfang ist das Feuer nur ein paar Millimeter groß. Aber dann wächst es immer schneller, bis es zu einem ausgewachsenen Waldbrand geworden ist. Und so ist die kleine Frage, die sich in dein Herz einschleicht, reicht Jesus wirklich aus? Sie ist wie diese Zigarette, die glüht. Aber wenn wir den Gedanken zulassen und es etwas brennen lassen und vielleicht noch mit etwas trockenem Holz von YouTube befeuern, wird es zu einem Flächenbrand in unserem Herzen werden. Kolosser 2, Verse 4 bis 10 sind so ein Warnschild wie in den Wäldern in Brandenburg. Und wir wären mehr als naiv, wenn wir glauben, uns könnte das nie betreffen. Ja, es ist nur diese kleine Frage, reicht wirklich nur Jesus aus? Es ist die Frage, die es uns in die größten geistlichen Schwierigkeiten bringen wird. Und das, ihr Lieben, weiß auch Paulus. Wenn Wälder brennen, dann wendet die Feuerwehr manchmal eine Methode an, die nennt sich Backburning. Und Backburning, im Deutschen würden wir sagen, ist kontrolliertes Feuer oder ein Gegenfeuer. Es werden ganze Linien in einem Wald angesteckt, in Brand gesteckt, damit die niederbrennen, bevor der Waldbrand an diese Stelle kommt. Und so wird der Lauf des Waldbrandes an dieser Stelle unterbrochen, weil es schon verbrannt ist und es kann nicht weiterlaufen, nicht weiter fressen. Und dieser Abschnitt, den Paulus hier beschreibt, er ist ein Brandbrief, der ein Gegenfeuer in deinem Herzen entfachen soll. Er warnt uns nicht nur vor dem Waldbrand dieser falschen Philosophien, dem nichtigen Betrug der Welt, sondern er entfacht ein Feuer in deinem Herzen, welches jegliches Feuer, das unkontrolliert Schaden anrichten soll, eindämmt und vernichtet. Dieser Brandbrief, er stellt die Frage, reicht wirklich nur Jesus um? Und macht daraus, ja, nur Jesus reicht. Und wie macht Paulus jetzt dieses Gegenfeuer? Er stellt uns Christus in seinem überragenden Werk vor Augen. Und dieser Christus und sein Werk sind so großartig, so alles überragend, dass alles andere keinen Sinn mehr macht. Jeder Philosophie, jeder nichtige Betrug, jede Überlieferung von Menschen wird darunter wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Wenn er uns Christus und sein Werk aufgezeigt hat, dann bleibt nur noch eins. Wir müssen bekennen, dass alles andere keinen Sinn mehr macht. Ja, Jesus reicht aus. Und jetzt in Kapitel 2, die Verse 9 bis 10, fängt er sein Argument schon an. Er schiebt sozusagen den Schubregler wie in einem Kampfflugzeug nach vorne. Und wir werden durch diese große, artige Wahrheit förmlich in unseren Sitz gedrückt. Es ist wie, wenn du in einem stockdunklen Zimmer im Sommer sitzt und an einem Sommertag dann die Tür nach draußen Richtung Sonne öffnest. Das gleißende Licht der herrlichen Wahrheit, es blendet dich. Aber die Sonnenstrahlen machen dir sofort klar, es handelt sich um eine herrliche Wahrheit. Schaut mal in den Vers 9 und 10 im Kolosserbrief. Kolosser 2, die Verse 9 bis 10. Da schreibt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Wie wir in der Predigt letzte Woche schon von Matthias über die Gottheit Christi gehört haben, besitzt Christus die ganze Fülle der göttlichen Natur und seine Eigenschaften. Er ist Gott. Und das ist ein direkter Affront, den Paulus hier gegen die Griechen bringt, gegen die griechischen Philosophien bringt. John MacArthur schreibt dazu, in der griechischen Philosophie galt die Materie als böse und der Geist als gut. Daher war es undenkbar, dass Gott jemals einen menschlichen Körper annehmen würde. Paulus widerlegt diese falsche Lehre, indem er die Realität der Inkarnation Christi betont. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Gott gefiel es, in Jesus Christus alle Fülle wohnen zu lassen. Und warum sollten die Kolosser sich jetzt nicht verführen lassen? Weil Jesus Christus Gott ist, die ganze Fülle in ihm wohnt. Und was sagt er dann in Vers 10? Schaut mal in den Vers 10. Er sagt, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Oder wie die Fußnote in der Esra-Bibel sagt, ihr seid erfüllt. Wir besitzen die Fülle, weil wir in Christus sind. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind schon vollkommen in Christus. Wir haben vollkommene Gerechtigkeit in ihm. Wir müssen keine extra Werke zur Rettung vollbringen, um irgendwie annehmbar für Gott zu sein. Du musst nicht erst ein gutes Leben vorweisen, damit Gott endlich zufrieden mit dir ist und dich dann rettet. Luther schreibt dazu in altem Deutsch, aber so passend Folgendes in der Freiheit, von der Freiheit eines Christenmenschen. Christus ist Gott und Mensch, welcher noch nie gesündigt hat und seine Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so er denn der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring, das ist der Glaube, ihm selbst eigen macht und nichts anderes tut, als hätte er sie getan. So müssen die Sünde in ihm verschlungen und ersäuft werden, denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Also wird die Seele von allen ihren Sünden lauterlich durch ihren Mahlschatz, das ist des Glaubens halben, ledig und frei und begabt mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christi. Und nun, ist das nicht eine fröhliche Wirtschaft oder ein fröhlicher Wechsel, da der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie entledigt von allem Übel, ziert sie mit allen Gütern? So ist's nun möglich, dass die Sünde sie verdamme. So ist's nun nicht möglich, dass die Sünde sie verdamme, denn sie liegen auf Christo und sind in ihm verschlungen. Luther beschreibt es hier auf so eine bildliche Art und Weise. Wir waren alle diese dreckigen Menschen. Du warst mit Sünde durchdrungen und verschmiert wie in ein Schweröl gefallener Vogel. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, völlig gerecht, rein, nie eine Sünde getan, nie eine Sünde gedacht, der keine Sünde kannte, er, der Gerechte, wurde unsere Gerechtigkeit. In diesem fröhlichen Wechsel wurde uns die Gerechtigkeit von Christus Jesus zugerechnet, als hätten wir sie getan. Und das ist, was der Vers 10 meint. Du hast die Fülle in Christus, aber du hast auch alle himmlischen Segnungen für deine geistliche Reife bekommen. Du hast alles, was du zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht benötigst. Du hast es durch ihn bekommen. Ja, du hast die Fülle in ihm, du bist erfüllt. Heute ist es oft so, wenn man was kauft, ja, dann muss man auch alle möglichen Dinge nebenan kaufen, damit ein Gerät überhaupt funktioniert. Ja, nachher wolltest du 50 Euro ausgeben und landest bei 200 und dann funktioniert es noch halbwegs. Aber hier ist es ganz anders. Es ist alles komplett vorhanden. Lieber Bruder, liebe Schwester, du hast von Gott alles bekommen. Die Gerechtigkeit Jesu hast du bekommen. Du hast alles, was du zum Leben in Gottesfurcht benötigst. Dir fehlt es an nichts. Wie gut ist unser Gott, der uns alles das aus freier Gnade gegeben hat. Nichts davon, nichts haben wir durch eigene Werke bekommen, sondern nur durch ihn. Und das ist der Beginn des Brandbriefes von Paulus, um dich zuzurüsten und auszurüsten gegen jede falsche Lehre, gegen die Philosophie der Welt, hat er die Tür der Herrlichkeit weit geöffnet. Und er eröffnet dieses Gegenfeuer in deinem Herzen. Ein Herz, das für Jesus Christus, deinen Retter, brennt. Damit du am Ende überzeugt bist und ausrufen kannst. Ja, mein Gott, mein Herr Jesus Christus, er reicht wirklich aus. Ich brauche nichts mehr. Ab dem Vers 11, den wir uns jetzt anschauen werden, beginnt er dann mit dem Darlegen der Herrlichkeit Christi. Mit dem herrlichen Werk von dem, was er an uns getan hat. Wie wir, die verlorenen, rebellischen Sünder in Sünde und Vergehung waren, gegen Gott rebelliert hatten. Aber er zeigt so deutlich ab Vers 11, was Christus an dir getan hat. Und es wird jede Philosophie der Welt, jede weltliche Meinung, es wird es zerbrechen. Schaut mal in den Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer nicht mit Händen gemachten Beschneidung. Wie ihr schon bemerkt habt, redet er oft davon, dass etwas in ihm ist. Wenn ihr das ganz kurz markieren wollt in euren Bibeln, dann geht mal zurück zu Vers 6. Da sagt er, wandelt in ihm. Vers 6, wandelt in ihm. Vers 7, in ihm eingewurzelt. Vers 9, denn in ihm wohnt. Vers 10, ihr habt die Fülle in ihm. Vers 11, in ihm. Und Vers 12, seht ihr das? Als ihr in der Taufe begraben wurdet, mit ihm oder in ihm. Und wenn er hier den Vers 11 mit in ihm anfängt, ja, wenn ihr das Kapitel noch weiter bis Kapitel 1 geht, werdet ihr noch mehr davon finden, dann ist das ein durchlaufendes Thema. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn er macht damit klar, dass das, was er sagt, nicht durch irgendein menschliches Werk passiert, sondern in Christus. Das, was hier ab Vers 11 folgt, ist nicht das Ergebnis von menschlichem Handeln. Es ist nicht das Ergebnis von weltlichen Lehren. Nein, es ist ausschließlich durch Christus. Nicht Jesus plus etwas, sondern nur in Christus. Und ich weiß, ich wiederhole das gerade sehr, sehr oft. Aber wisst ihr was? Paulus macht das genauso. Und der Grund ist einfach. Bei so vielen Themen vergessen wir die grundlegende Wahrheit der Schrift. Aber das ist so elementar. Und dann sagt er in Vers 11, was in ihm passiert ist. Guck mal in den Vers 11 rein, was ist in ihm passiert? Ihr seid auch beschnitten worden. Und bevor wir hier weiterlesen, will ich ganz kurz dieses Thema beleuchten, denn das ist für das Verständnis dessen sehr wichtig. Was ist die Beschneidung, von der er hier redet? Kurzes Unterthema, was ist die Beschneidung, von dem er hier redet? Wenn wir zurückgehen in 1. Mose, ihr seht, das erste Buch Mose hat sehr viel mit dem Neuen Testament zu tun. Und auch andersrum, dann sagt Gott in 1. Mose 17, spricht Gott zu Abraham und schließt einen Bund mit Abraham. Und in 1. Mose 17, Vers 10 und 11 sagt er, das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das ist ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Auf der einen Seite gab Gott diese Beschneidung bei den Männern aus einem gesundheitlichen Aspekt. Denn durch das Entfernen der Vorhaut beim Mann wurde die Übertragung von Krankheiten minimiert. Und diese Krankheiten wurden nicht mehr auf die Ehefrauen übertragen. Man sagt sogar, dass historisch gesehen jüdische Frauen die niedrigste Rate an Gebärmutterhalskrebs hatten. Das war auf der einen Seite Gottes Plan, weil er wollte sein Volk physisch bewahren, dass es nicht komplett ausstirbt. Aber auf der anderen Seite war es eine symbolische Bedeutung, nämlich ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Abraham. Dieses Symbol der Beschneidung sollte aufzeigen, dass der Mensch Reinigung benötigt. Vor allem aber sollte es eins aufzeigen, dass das Herz von der tödlichen Befallenheit der Sünde gereinigt werden muss. Dieses Symbol sollte aufzeigen, dass das genau am Herzen des Menschen passieren sollte. Und jetzt sagt ihr, ja, aber das ist ja gar nicht am Herzen, wovon das Alte Testament spricht. Und doch spricht das Alte Testament sehr deutlich darüber. Denn schon in 5. Mose 10, Verse 12 bis 16, sagt Mose Folgendes von Gott. Hört gut zu. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deiner ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete. Zum Besten für dich selbst? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte und hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Und guckt, hört gut zu, was er jetzt sagt. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Und das wird er immer wieder wiederholen, denn sie sollten von der Sünde lassen. Das bedeutet, die Beschneidung war eigentlich ein Symbol dessen, was im Inneren, im Herzen geschehen sollte. Oder hier, was genauer gesagt, bei Israel passieren sollte. Es war, wie Paulus sagt, ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Aber wie bei so vielem wurde die Reihenfolge ganz schnell umgekehrt. Und aus dem Symbol des Bundes als Zeichen dessen, was eigentlich im Inneren passieren sollte, wurde plötzlich ein Mittel zur Gerechtigkeit. Das ist wie die Taufe eigentlich. Ein Symbol ist, dass jemand geistlich wiedergeboren ist, gerettet ist und es heute aber von ganz vielen als Werk und Mittel zur Errettung gesehen wird. Irgendwann wurde die Beschneidung nämlich zum Mittel, was gerecht macht. Und als Wirkmittel, welches zusätzlich zur Einhaltung des Gesetzes den Zugang zu Gott und seinen Segnungen eröffnen sollte. Ihr habt ja bestimmt schon Notausgangsschilder gesehen. Ja, hinten im Raum und vorne im Raum haben wir Notausgangsschilder hängen. Und eigentlich sind diese Schilder nur ein Symbol für eine Wahrheit. Nämlich, in Pfeilrichtung findest du den Ausgang aus dem Gebäude. Du weißt, wohin du flüchten musst. Aber das wäre jetzt in etwa so, als würden wir sagen, das Schild selbst ist der Notausgang. Ja, wir würden sagen, das ist ja lächerlich. Das ist ja nur ein Schild, das zeigt ja nur irgendwo hin. Und genau so wird aber aus der Beschneidung plötzlich ein Mittel, was es gar nicht ist. Und deswegen stellt sich Paulus, der Apostel, so entschieden gegen diese Verdrehung. Im Römerbrief argumentiert er überdeutlich gegen diese falsche Lehre. Denn die waren der Meinung, dass man durch Einhaltung des Gesetzes gerecht wird. Aber was sagt Paulus? Er sagt in Römer 4, Vers 3 folgendes. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Seht ihr das? Also nur der Glaube macht gerecht. Ja, auch im Alten Testament machte nur der Glaube gerecht. Und dann sagt er in Römer 4, die Verse 8 bis 12, sehr viel darüber, über das Thema Beschneidung. Und er sagt ab Vers 9, gilt nun diese Seligpreisung, ja, dass Gott die Sünde nicht anrechnet, den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Ja, da ist es nochmal. Der Glaube ist als Gerechtigkeit angerechnet worden. Und jetzt sagt er, wie wurde er ihm angerechnet, als er beschnitten war oder unbeschnitten war? Also nach der Logik der Judaisten muss es gewesen sein, als er beschnitten war. Aber schaut mal, was er sagt. Er sagt, nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Er hat die Gerechtigkeit schon bekommen, bevor er beschnitten war. Und dann sagt er, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet würde. Er spricht sogar davon, ja, da werden noch viel mehr danach kommen und Leute, die nicht beschnitten sind, aber sie sollen auch Gerechtigkeit bekommen. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Werkes? Glaubens. Seht ihr das? Er sagt, es ist der Glaube, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Er argumentiert so stark dagegen. Er sagt, die Beschneidung macht nicht gerecht. Es war nur bei den Juden ein Zeichen eigentlich für die innere Änderung. Und wann wird die Gerechtigkeit angerechnet durch den Glauben? Das ist der springende Punkt. Wann? Als Abraham noch nicht beschnitten war. Sondern was sagt Vers 11? Es ist ein Siegel für diese Gerechtigkeit. Und er sollte sogar ein Vater derjenigen sein, die nicht beschnitten sind, nämlich für die Heiden. Und sie sollen in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, nicht des Gesetzes. Und so können wir zusammenfassen, die Beschneidung war nicht dazu gegeben, dass sie gerecht macht. Ziemlich einfach. Sie war nicht dazu gegeben, dass sie gerecht macht. Das aber, ihr Lieben, war ein Problem, nämlich in den Einflüssen, die es auf die Gemeinde hatte. Und viele davon, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, lest den Galaterbrief. Da kämpft Paulus entschieden genau dagegen. Aber es ist auch wichtig für den Vers 11 in unserem Kolosserbrief Kapitel 2. Denn was Paulus dort sagt, widerspricht direkt den sogenannten Judaisten oder auch den Irrlehrern, die die Beschneidung und das Gesetz als heilsnotwendige Tatsache sahen oder der Meinung waren, es ist notwendig, um die himmlischen Segnungen zu bekommen, oder die gesagt haben, dass die Beschneidung ein Benefit für deinen Glauben hat. Versteht ihr? Es ist Jesus plus Beschneidung. Das war die Meinung der Judaisten. Und ihr versteht, dass das plötzlich dieses falsche Verständnis war, was auf die Gemeinde einschlug. Und deswegen verteidigt Paulus so dagegen, auch in dem Vers 11. Denn es ging nicht um die äußerliche Beschneidung, wie gesagt, er selbst sagt das in 5. Mose, sondern es geht um die innerliche Beschneidung am Herzen, nämlich das Ablegen von Sünde. Auch das sagt der Prophet Jeremia schon, der sagt, dass sie sich am Herzen beschneiden sollen, die Sünde ablegen sollen. Zurück zu Kolosser 2,11. Schlagt sie da auf. Zurück zu unserem Vers 11, wo er sagt, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer nicht mit Händen gemachten Beschneidung. Paulus sagt was? Es ist nicht mit Händen geschehen, mit menschlichen Händen geschehen. Seht ihr das? Nicht mit Menschenhand. Und er zeigt dir klar auf, es geht hier nicht um die Beschneidung, die die Judaisten reinbringen wollen und die Kolosser auffordern sollen, das zu tun, sondern um etwas ganz anderes. Und dieser Vers zeigt mehrere Tatsachen auf und wir werden uns heute in der Predigt drei davon anschauen. Erstens, es ist nicht durch Menschenhand. Zweitens, es ist durch das Ausziehen des Fleischesleibes oder auch des Sündenleibes, wie man übersetzen kann. Und es ist durch die Beschneidung des Gesalbten, des Christus. Wir hatten eben schon festgestellt, dass es nicht durch Menschenhand geschehen ist. Und das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied zu dem, was versucht würde, durch die Philosophie in die Gemeinde zu bringen. Es zeigt den Christen in Kolossä aber auch auf, dass es kein Menschenwerk sein kann. Es kann kein Mensch vollbringen, von dem hier die Rede ist. Im Gegensatz zur Gesetzlichkeit, die voll auf den Werken der Menschen beruht, macht dieser Satz klar, es kann nicht durch einen Menschen passieren. Dieser Satz, er nimmt uns Menschen die Fähigkeit und sagt, du kannst es nicht selbst lösen. Und wir tendieren doch so gerne dazu. Wir brauchen niemand anders. Wir können das doch selbst. Ja, wir können selbst irgendwie gerecht vor Gott sein. Ja, du sagst, ich muss noch meine eigenen Werke einbringen. Oder, wie gesagt, die Therapie, ich muss dadurch besser werden. Oder mir selbst helfen, die Sakramente, das Gesetz einhalten, was uns alles einfällt. Aber damit versuchen wir nur zu tun, was wir nicht tun können. Wir versuchen etwas Unmögliches zu tun, was auch die Beschneidung nicht lösen konnte. Es ist nur etwas, was wer tun kann? Jesus Christus. Der alte Mensch, er muss weggenommen werden. Schaut mal in der Mitte, er sagt, durch das Ablegen des Fleisches, des Leibes, der Sünden oder wie die ESB übersetzt, durch das Ausziehen des Sündenleibes. Und das spricht Paulus im Römerbrief Kapitel 6 vor allen Dingen an, wo er sagt, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Ihr Lieben, worum geht es hier? Es geht darum, dass der alte Mensch gestorben ist. Er ist mitgekreuzigt worden. Wir sind von der Sünde freigesprochen worden. Was sagt er damit? Er sagt, er hat die Sünde weggenommen. Er hat dich davon befreit. Und wer alleine kann das machen? Jesus Christus. Diese Beschneidung, von der er hier spricht, ist keine äußerliche Handlung, sondern ist das Freisprechen von Sünde. Der alte Mensch ist gestorben. Im Epheser 4,21 sagt er auch, denn dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Mensch abgelegt hat, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Und das kann alles wer machen? Wer kann das alles nur machen? Schaut mal an das Ende von Vers 11 im Kolosserbrief. Was sagt er? Wer hat's gemacht? Jesus Christus hat das getan. Durch die Beschneidung des Gesalbten steht da. Das kann nur Jesus selbst machen. Kein Mensch dieser Welt kann diese Art der Beschneidung vornehmen. Kein Mensch kann sich selbst aus Sünden befreien. Keiner kann aus sich selbst gerecht werden. Nur Jesus Christus kann das tun. Was heißt das jetzt zusammengefasst? Jeder Gläubige hat diese Beschneidung am Herzen erfahren, indem er mit Jesus gestorben ist. Das alles kann und konnte nur Jesus Christus tun. Niemand sonst auf dieser Welt kann dieses Werk vollbringen. Nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, kann Menschen retten und von der Macht der Sünde befreien. Wenn das bei dir passiert, dann bist du, wie der Römerbrief sagt, was? Befreit. Du bist freigesprochen. Befreit von der Macht der Sünde. Du musst ihr gar nicht mehr dienen. Versteht ihr? Wenn jemand sagt, ich kann nicht anders, ich muss diese oder jene Sünde tun, dann spricht er eigentlich wie ein Ungläubiger. Denn wer gerettet ist, dessen Herz ist beschnitten und er ist freigesprochen von der Sünde. Freigesprochen. Nochmal, wer kann das nur machen? Jesus Christus. Er reicht aus. Keine einzige Handlung, die du begehst, kein einziger Versuch, von der Sünde frei zu werden oder davon loszukommen, kannst du aus eigenen Werken vollbringen. Niemand kann dich, Ungläubigen, von Sünde retten, außer Jesus, der Sohn Gott selbst. Und ihr habt bestimmt schon mal Bilder gesehen, wenn so ein Öltanker mit Schweröl untergegangen ist. Und dann seht ihr die Vögel, wie sie in dem Schweröl hängen. Aber die Vögel können sich nicht selbst retten. Sie können nicht wegfliegen, sie können nicht weglaufen, sie können nicht fressen, sie können nichts machen, außer sterben. Es muss eine höhere Macht kommen, die sie rauszieht und sie reinigt. Und genauso ist es mit der Sünde. Nichts und niemand kann dich von der Sünde befreien. Und es ist der Moment, in dem die Sünde abgelegt wird, in dem du davon frei gemacht wirst, wie der Epheserbrief sagt, ihr habt den alten Menschen abgelegt. Der alte Mensch existiert für einen Gläubigen nicht mehr. Versteht ihr jetzt, warum das ein Brandbrief gegen die Verführung ist, der Philosophien der Welt? Denn das Werk des Christus ist so großartig und so herrlich. Es hat so einen einschneidenden Einfluss auf dein Leben, auf das Leben von uns Christen, dass alles andere völlig verblassen muss. Warum solltest du Jesus jetzt noch was dazu gebrauchen? Er hat doch das völlig Unmögliche wahrgemacht. Wieso Christus plus etwas? Es macht keinen Sinn. Und wisst ihr, im Gegensatz zum Garten Eden bist du in Christus und du hast alles, was du brauchst. Das ist, worin du gelehrt bist. Als Jesus Christus dich, den elenden Sünder, gerettet hat, als er bei dir diese Beschneidung vorgenommen hat, aber nicht am Körper, sondern am Herzen, bist du von der Sünde getrennt worden. Sie hat keine Macht mehr. Und das ist so herrlich, weil du seit diesem Zeitpunkt nicht mehr sündigen musst, sondern du bist wirklich freigesprochen. Das bedeutet ganz praktisch, du sollst weiter deine Sünde ablegen. Du bist fähig dazu. Lass dir nicht einreden, dass das nicht geht oder dass du zu Jesus noch dieses oder jenes extra brauchst. Dieses Gegenfeuer des herrlichen Werkes Jesus, es soll dein Herz entfachen und zum Brennen bringen, sodass jede nichtige Lehre dieser Welt keinen Fuß fassen kann auf deinem Herz. Leg sündiges Denken ab, jede sündige Handlung und bereichere dich mit dem, was die Schrift über Christus sagt. Durch ihn bist du fähig. Du stehst als Christ heilig und tadellos vor Gott. Halte an Christus fest, egal was passiert. Erinnere dich immer wieder an sein Werk. Und wenn du kein wahrer Christ bist, wenn du ungläubig bist, was ist, wenn du nicht gerettet bist? Dann musst du sündigen. Egal wie viel du versuchst, mit eigenen Taten irgendwie gerecht zu werden oder zu Gott zu kommen, egal wie du versuchst, durch dein nettes Auftreten oder Kirchenbesuche alles aufzubessern, du hast keine Chance. Keine Chance. Du kannst dir selbst nicht helfen. Es gab mal so ein Kinderbuch, wo ein Affe in einen Fluss gefallen ist mit Matsch und Schlamm und er hat versucht, sich selbst an den Haaren aus dem Schlamm zu ziehen. Man lacht drüber, aber das funktioniert nicht, ihr Lieben. Wer kann die Sünde vergeben? Wer kann dich retten? Wer kann dich von Sünde freisprechen? Nur Jesus. Er ist alles, was du brauchst. Das ist deine einzige Hoffnung. Jesus ist die einzige Hoffnung für Sünder. Er ist der Einzige, der dich aus der Knechtschaft der Sünde befreien kann, der dich rausreißen kann. Er alleine reicht aus, ihr Lieben. Und das ist der Grund, warum Paulus hier mit dieser Thematik anfängt. Denn wenn Jesus dazu fähig ist, wenn Jesus das vollbringen kann, wenn er Gott selbst uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat, rausgerissen hat, uns abgeschnitten hat davon. Ein Werk, das kein Mensch bewirken kann, was niemand selbst bewirken kann, was nichts bewirken kann außer Jesus selbst. Wieso sollte er dann nicht ausreichen? Wieso? Das macht doch keinen Sinn, ihr Lieben. Das macht absolut keinen Sinn. Wenn Jesus Christus dein Retter, all das bewirkt hat, wieso brauchst du dann mehr? Es macht keinen Sinn. Deshalb, Jesus Christus ist alles, was du brauchst. Er ist alles, was du brauchst. Er ist alles, was du brauchst. Nächste Woche wird es mit diesem Thema weitergehen, denn Paulus ist nicht fertig. Wir haben uns gerade einen Vers angeschaut. Die Tür ist gerade einen kleinen Spalt geöffnet und die Herrlichkeit Christi, sie fängt an zu strahlen, um unser Herz anzufeuern. Und nächste Woche werden wir uns weitere Gründe ansehen, warum er ausreicht und warum er die beste Medizin gegen jeglichen Betrug von weltlicher Philosophie und Meinungen von Menschen ist. Lasst uns noch beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, das ist so ein Balsam für unsere Seele. Wir sind so oft angefochten und uns wird eingeflüstert, dass wir etwas mehr brauchen als dich. Aber es ist so ein Balsam für unsere Seele, die darunter ächzt, zu wissen, du bist alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Zusätze, wir müssen nicht irgendwas noch erklimmen oder irgendein Werk vollbringen, damit du uns erst dann für gerecht erklärst, sondern wir wissen, du reichst aus. Jesus, danke, dass du uns von der Macht der Sünde befreit hast. Danke, dass wir ihr nicht mehr dienen müssen. Danke, dass wir alles haben in dir, was wir brauchen. Und wir wollen so sehr auch als Gemeinde vor dir stehen und dich bitten, dass wir das nicht vergessen. Herr, ermutige uns in unseren Herzen, in unseren Seelen, dass es mit uns geht, dass wir diese Wahrheit festhalten wie ein Juwel und dass wir nicht dem Teufel auf den Leim gehen, sondern dass wir an dir festhalten und mit Freude als Christen in dieser Wahrheit stehen dürfen. Danke für dein Werk, was du vollbracht hast. Amen.